Hallo und herzlich willkommen zu Nebenwerte Welt im Gespräch. Wer in diesen Tagen an Hotellerie denkt, denkt vielleicht zuerst an Urlaubsreisen oder vielleicht auch an Preisvergleiche im Internet. Aber es gibt ein Münchner Unternehmen, das sich im Premium- und Luxussegment positioniert hat und ihr eine ganz eigene Geschichte schreibt, die auch durchaus spannend ist. Die Rede ist von der MHP Hotel AG, notiert im M-Access der Börse München. Das Unternehmen betreibt wirklich keine Budgetabsteigen, sondern in seinem Portfolio befinden sich Namen wie GB, Marriott, Conrad, Hyatt, Regency etc. Und das vor allem im deutschsprachigen Raum.
Vor kurzem hatte MHP seinen testierten Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt
und auch noch einige Informationen kundgetan, was mit der eigenen Marke Moons passieren soll. Über all das spreche ich heute mit dem CEO des Unternehmens, Dr. Jürg Frese. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Müller. Ich freue mich auch sehr auf den Podcast mit Ihnen.
Herr Dr. Frese, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden vielleicht die MHP Hotel noch nicht so ganz gut kennen. Bevor wir auf die aktuellen Zahlen einsteigen, erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was MHP so genau macht. Sie sind ja jetzt kein Hotelbetreiber im klassischen Sinne. Wie muss ich mir also das Geschäftsmodell vorstellen?
Ja, wir sind ein sogenannter White-Label-Operator. Wir haben, als wir MHP gegründet haben, frühzeitig erkannt, dass es eine gewisse Diskrepanz gab, in die wir dann reingestoßen sind. Wir haben auf der anderen Seite speziell eben im deutschsprachigen Raum eine Investorenlandschaft in der Hotellerie, die sehr institutionell geprägt ist. Große Investoren wie DK, Union Investment, DWS. Und all diese Gesellschaften brauchen über ihre langfristigen Verträge, Investments, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und auf der anderen Seite haben wir eben große internationale Hotelketten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Starwood, Marriott, Hyatt, Hilton, um jetzt hier mal nur einige zu nennen. Und diese Gesellschaften sind auch alle börsennotiert, unterliegen dann aber IFRS oder US GAAP in der Rechnungslegung und können deswegen keine langfristigen Pacht- oder Mietverträge unterschreiben, weil die eben entsprechend nach der Rechnungslegung voll mit Eigenkapital die Eventualverbindlichkeiten hinterlegen müssen. Und genau in diese Lücke sind wir gestoßen, dass wir sagen, wir bridgen das sozusagen, dass wir gesagt haben, wir schreiben dann die Pachtverträge gegenüber den institutionellen Investoren und kriegen auf der anderen Seite die Marken eben als Franchise-Modelle, was sehr ungewöhnlich ist. Und da liegt auch unser USB, dass wir eben auch aufgrund unserer Mieter, da spreche ich jetzt mal von mir oder dem CEO von uns, dem Michael Wagner, der lange für Four Seasons gearbeitet habe. Ich habe für Starbucks gearbeitet. Also wir kommen aus diesem, wie Sie es eben schon eingangs angesprochen haben, hochpreisigen Segment. Da fühlen wir uns wohl und da haben wir uns eine gute Reputation aufgebaut, dass wir eben Marken heute im Franchise bieten können, die normalerweise eben nicht im Franchise vergeben werden.
Kommen wir vielleicht gleich zu den ganz frischen Zahlen, die Sie ja gestern präsentiert haben, dem Markt. Sie haben ja einen Umsatz plus von 11% gemeldet, EBITDA plus 35%. Was waren denn da so die entscheidenden Treiber hinter diesem Geschäftsjahr 2025? Gab es da vor allen Dingen auch eher nachhaltige Komponenten oder gab es auch Einmaleffekte?
Also alles, was wir machen, ist natürlich nachhaltig. Ja, das ist selbstverständlich. Wir haben also die Komponenten sind erstmal wichtig, glaube zu erklären, dass wir natürlich insbesondere 2022 im Nachgang des Börsengangs sehr stark gewachsen sind. Wir haben alleine 2022 drei Hotels neu übernommen, zwei Hotelverträge abgeschlossen, also gesigned, wie wir sagen. So, da muss man sich immer vorstellen, diese Hotels in unserem Segment, bis die im eingeschwungenen, stabilisierten Zustand sind, kann das 3 Jahre dauern. Und insofern haben wir natürlich immer gewisse Wachstumsphasen, wo sich diese Hotels dann in Richtung eines stabilisierten Zustands bewegen. Und dadurch, dass wir auch weiter wachsen wollen, haben wir immer so eine rollierende Situation. Grundsätzlich ist das aber natürlich erstmal die Zahlen eben dem operativen Wachstum sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der EBITDA-Seite geschuldet. Und dann haben wir eben entsprechende Sondereffekte im EBITDA. Das ist eigentlich der deutschen Investorenlandschaft eingehend geschuldet. dass man immer als Investor Angst vor der sogenannten Gewerblichkeit hat. Insofern trennen sehr viele Investoren auch das FF&E, das ist also alles die Ausstattung. Wir sagen immer, wenn Sie ein Hotel sozusagen auf den Kopf stellen, alles, was runterfällt, das ist das FF&E und das möchten die nicht haben und geben uns das dann sozusagen auf unsere Bilanz. Dafür kriegen wir Zuschüsse und diese Zuschüsse müssen wir dann eben auch ergebniswirksam eben im EBITDA verbuchen. Und das waren eben gerade Sondereffekte, die wir hier hatten 2025 für das Konrad Hotel, das ehemalige Park Hyatt in Hamburg, was wir übernommen haben.
Wenn man in die Bilanz reinguckt, ein Thema war im letzten Jahr, dass Sie ja Altverbindlichkeiten aus der Corona-Zeit sagen, freiwillig über den Plan hinaus zurückgeführt haben. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht?
Naja, also wir haben ja gelernt, uns ist ja in Corona sozusagen der Cashflow durch die Hände zerronnen und wir waren da natürlich überall auf der Suche nach Liquidität. Und es hat ja auch etwas gedauert, bis die ganzen Programme dann angelaufen sind, Stichwort November- und Dezemberhilfe. Man erinnert sich da schon dran, aber es ist doch etwas, sage ich mal, mittlerweile weiter weg zum Glück. Aber auch diese Hilfen sind teilweise eben erst im April des nächsten Jahres geflossen, sodass wir uns da eben auch gezwungen sahen, zusätzliche Liquidität über diese KfW-Darlehen anzuschaffen. Wir haben die damals in Höhe von 10 Millionen aufgenommen. Aus heutiger Sicht mit 2,05% günstigst verzinst. Damals war es noch teuer. Und weil wir eben gelernt haben, Cash is King, haben wir gesagt, okay, die führen wir turnusgemäß zurück. Und da haben wir jetzt noch eine Tranche offen, die wir jetzt eben im zweiten Quartal zurückführen. Und dann sind wir da insgesamt bei der Bilanz komplett sauber aufgestellt.
Sie hatten es ja schon angesprochen, wenn Sie ein Hotel übernehmen, dann gibt es natürlich so einen gewissen Zeitplan. Ich würde gerne für unsere Zuhörer das vielleicht noch mal ein bisschen praktikabler machen. Sie haben ja 2024 den Königshof in München sozusagen übernommen. Können Sie mal erklären, wie hier so das Prozedere war, wie die Geldflüsse jetzt sind, was Umsatz angeht, was Sie vielleicht auch noch investieren mussten oder noch müssen?
Ja,
und wie es mit der Profitabilität ausschaut natürlich auch.
Bitte, wie, was haben Sie
das mit der Profitabilität dann auch ausschaut?
Ja, also fangen wir mal so an. Wir waren natürlich erstmal sehr froh, um nicht zu sagen stolz, dass wir den Königshof sehr pünktlich, nämlich genau zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland in München aufgemacht haben. Und das war für uns natürlich ein toller Nebeneffekt, weil wir da schon sehr viel, wie wir immer sagen, Druck auf dem Hotelmarkt hatten. Anschließend hatten wir diese ganzen Konzerte und Großveranstaltungen in München, Stichwort Adele-Konzerte, dann eben auch Taylor Swift und Coldplay, und da war einfach eine super Zeit, eben so ein Hotel eröffnen zu können. Man muss aber sich immer vor Augen führen, dass man eben auch solche Hotels erst ab der Eröffnung über die internationalen Buchungssysteme, in diesem Fall eben mit The Luxury Collection von Marriott, buchen kann, sodass wir dann immer eine Anlaufphase haben, bis eben so ein Hotel erstmal voll läuft. Und in unserem Segment gibt es immer so eine goldene Regel, wo man sagt, ab 65% Belegung rechnet sich dann ein Hotel. Und für uns war wichtig, das Hotel dann erstmal zu etablieren. Wir haben zusätzlich ein Restaurantkonzept geschaffen, was auch am lokalen Markt mittlerweile sensationell gut verankert ist. Wir haben 90-95% lokale Restaurantgäste. Dann hatten wir immer noch Bauarbeiten im Erdgeschoss. Die sind jetzt zum Glück nach fast 2 Jahren endlich abgeschlossen, die nicht unser Bereich sind, sondern eben der Bereich der Eigentümerfamilie, sodass wir einfach immer noch Phasen haben, wo sich eben so ein Hotel dann stabilisiert. Jetzt gucken wir natürlich voller Spannung auch auf den Sommer. Was kriegen wir an Geschäft aus, wie wir immer sagen, Middle East, das für München eben sehr entscheidend ist. Und da müssen wir jetzt mal anfangen, das ist alles noch so ein bisschen Glaskugel. Aber so setzt sich das zusammen, dass ein Hotel sich erstmal sozusagen finden muss. Und deswegen sagen wir immer so, nach 3 Jahren haben sie dann einen stabilisierten Zustand, Wobei für uns eben das schon wunderbar ist, weil wir schon im ersten vollen Geschäftsjahr mit dem Königshof profitabel sind und zu ihren Renditefragen, da würden wir immer sagen, also in dem Bereich, wo wir uns bewegen, Upscale, Upper Upscale Luxury, sind wir so bei stabilisiert 7-8% Umsatzrendite.
Okay. Sie sind ja sehr erfolgreich ins neue Jahr halt auch gestartet. Erst Quartal, ein deutliches Umsatzplus von 25%. Was waren hier vor allen Dingen sozusagen die Wachstumstreiber?
Also der eine Wachstumstreiber war das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir eben auch im Königshof weiterhin steigenden Umsatz haben, bis wir, also wegen mir kann das auch ewig weiter steigen, das ist nicht das Problem, aber in der Regel, wie gesagt, haben wir dann irgendwann einen stabilisierten Zustand erreicht. Dann haben wir auch das Konrad Hotel in Hamburg eben in der zweiten Jahreshälfte 2025 eröffnet, was auch ein Umsatztreiber ist. Aber der Hauptumsatztreiber ist die Übernahme des vormaligen Andachs Hotel bei Hyatt in Wien, was wir zum 1. Februar übernommen haben und jetzt eben ab Ostern als Hyatt Regency Vienna umgebrandet haben und weiterführen werden. Das ist unser Hauptumsatztreiber.
Sie haben es ja schon angesprochen. Meine Nachfrage, wie viele Hotels haben Sie denn eigentlich jetzt sozusagen under Management?
Also wir haben 12 Hotels under Management offen und 3 Hotels, die wir sozusagen unterschrieben haben, die aber erst in der Zukunft dazukommen. Also insgesamt sind es so 15.
Sind das dann eigentlich Engagements, die Sie über mehrere Jahrzehnte führen wollen oder Hotels wieder abgegeben?
Nein, also wir sind unsere Verträge und unser Geschäftsmodell ist ganz klar, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht nur nachhaltig, sondern auch langfristig angelegt. Ich glaube, das unterscheidet ja auch die Immobiliengattung Hotel von, ich sage jetzt mal, klassischen Retail- oder auch Büroimmobilien, weil eben ein Hotel immer ein anderes Investment erfordert, Stichwort Ausstattung FF&E, was ich vorhin schon erläutert habe. Insofern sind Hotelverträge immer auf durchschnittlich 20 Jahre angelegt, Hotelmietverträge. Und das ist natürlich auch unser Ansatz, diese 20 Jahre entsprechend zu erfüllen. Und wir haben kein Interesse, vorher uns von Objekten auch zu trennen oder abzugeben. Das wollen wir nicht, sondern auch unsere Geschäftsmodelle, unser Businessplan ist eben entsprechend langfristig angelegt.
Kommen wir nochmal kurz so ein kleiner Blick in das operative Geschäft. Sie haben ja ein dynamisches Preismanagement. Der durchschnittliche Zimmerpreis letztes Jahr konnte um 6% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Was verstehen Sie oder wie funktioniert denn dieses dynamische Preismanagement?
Ich glaube, einleitend möchte ich hier nochmal erläutern. Wir sind ja eben auch ein gründergeführtes und börsennotiertes Unternehmen. Insofern ist für uns natürlich auch immer die Zielgröße die Maximierung des EBITDAs. Und das unterscheidet uns auch zu internationalen Hotelketten, die eher darauf, sage ich mal, erpicht sind, Fees zu generieren. Und die Fees sind zumeist umsatzbasiert. Und wo der Umsatz dann für eine internationale Hotelkette herkommt, ob er sich aus der Auslastung oder aus der Rate mehrheitlich generiert, ist denen eigentlich egal. Und wir haben eine ganz andere Denke, weil wir immer sagen, jeder Euro mehr Zimmerpreis, wie wir sagen, Durchschnittsrate, geht uns eben auch 1:1 ins Ergebnis. Und jeder Prozentpunkt mehr Auslastung verursacht aber auch immer zusätzliche Kosten. Stichwort Energiekosten, Housekeeping etc. Insofern sind wir ganz klar immer darauf getrieben, den Zimmerpreis zu steigern und auch dafür auch mal den ein oder anderen Prozent Auslastung sozusagen liegen zu lassen. Ja, so, und da haben wir eben ein Dynamic Pricing System entwickelt, was KI-basiert sind, was kontinuierlich Marktdaten analysiert, Angebot und Nachfrage bewertet und dann eben daraus Preisempfehlungen ableitet. Und das versetzt uns eben die Lage, schnell, flexibel und eben auch effizient dann auf unvorhersehbare Marktbedingungen eben zu reagieren. Das hat eigentlich jetzt gerade wieder den schönen Nebeneffekt, Stichwort Inflationssorge, Stichwort Energiepreise, dass wir dann eben in der Lage sind, in diesem tagtäglichen Abschluss von, wenn Sie so wollen, Mietverträgen mit unseren Gästen auch entsprechend das zu adaptieren. Und da fokussieren wir uns eben auf das, wie wir sagen, Retail-Segment. Also Sie müssen sich das so vorstellen, unsere ganzen Hotels sind ja in der durchschnittlich 250 Zimmer groß. Das sind schon keine kleinen Häuser. Und da müssen Sie natürlich auch, wenn Sie so ein Hotel füllen, immer sich in verschiedenen Segmenten zu bewegen. Und wir versuchen eben mit unserem Pricing-System immer das Retail-Segment anzusprechen. Das ist praktisch das margenstärkste Segment. Das ist sozusagen dieser, wie wir sagen, frequent, individuell, international traveler, der keine Verträge hat, der keine Marktmacht hat. Und das ist für uns eigentlich das strategisch relevanteste Segment.
Weil Sie schon den internationalen Reisenden angesprochen haben. Frage, Sie hatten es schon angesprochen, dass Sie mit sehr großem Interesse auf Ihren Sommer schauen, in der Hoffnung, dass hier auch wieder Gäste aus dem Mittleren Osten vor allen Dingen auch nach München kommen. Wie beurteilen Sie denn aktuell die Lage und wie können Sie als Unternehmen eigentlich auf solche Situationen überhaupt reagieren? Können Sie da irgendwas abfedern oder umzwitschen? Wie beobachten Sie die Lage aktuell?
Also wir beobachten die Lage natürlich tagtäglich. Es ist schon ein bisschen, wir haben eingangs kurz über Corona gesprochen, will ich gar nicht mehr. Man hat so ein gewisses Déjà-vu, weil man sich tagtäglich auch mit Research, Berichten, Analysen beschäftigt. Und was wir sehen im Nachgang des 28. Februar ist, dass sich die Reiserouten und das Buchungsverhalten komplett verändert haben. Wir sehen natürlich, umso näher man sich diesem Epizentrum der Krise Nahe- und Mittlerer Osten nähert, desto rückläufiger ist dort natürlich das Geschäft. Also man kann ja fast sagen, die Emirate oder der Oman oder auch Katar, da findet momentan einfach nichts statt. Ja, da ist eigentlich null Geschäft, null Tourismus. Dann sehen wir aber auch Länder, die gar nicht von der Krise direkt betroffen sind, die aber irgendwie in der Nähe sind. Zypern, Aserbaidschan, die haben Rückläufe in Richtung 50%. Aber auch Länder wie die Türkei, Ägypten, Griechenland sind signifikant rückläufig. Und das versuchen wir für uns natürlich auch positiv zu bewerten, weil wir sehen, dass Europa, gerade Zentraleuropa, extrem stabil bleibt. Das heißt, wir haben natürlich die Hoffnung, dass sich jetzt internationale Gäste zukünftig eher für Sicherheit, für Stabilität entscheiden und dann eben eher unsere Hotels buchen in Standorten wie Frankfurt, Hamburg, München oder Wien, die aus deren Sicht dann eben stabil gelten. Wir sehen auf der anderen Seite eben auch eine Umleitung der ganzen Reiseströme, natürlich auch dadurch bedingt, dass eben solche Hubs wie Doha oder Abu Dhabi oder Dubai momentan ausfallen. Wir sehen bei uns in Frankfurt oder in München am Flughafen ist salopp ausgedrückt die Hölle los. Und insofern stimmt uns das insgesamt hoffnungsfroh. Wir wollen natürlich auch positiv bleiben. Und wie ich schon gesagt habe, was jetzt Middle East anbetrifft, kann man nicht sagen, weil eben auch da doch in diesen, sage ich mal, doch eher autokratisch geprägten Ländern auch sehr viele staatliche Eingriffe erfolgen. Beispielsweise wurden ja die Leute teilweise in fünfmonatige Urlaubszeiten geschickt, natürlich unentgeltlich, wie das da unten so normal ist. Und das müssen wir uns jetzt angucken, ob es da irgendwelche Auflagen gibt, ob die Leute wirklich da bleiben müssen, sollen oder ob sie reisen werden. Das ist alles für uns noch ein bisschen Glaskugel. Wobei wir sagen, dieses klassische Buchungsfenster, von dem wir da eben reden, das hat gerade erst geöffnet, so nach Ostern. Also wie gesagt, wir bleiben insgesamt positiv. Wir hoffen natürlich jetzt auch, dass es da unten einfach friedlich bleibt und es vielleicht auch zu einer Lösung kommt. Und insofern, wir haben alles erlebt. Ich habe persönlich alles erlebt in dieser Industrie. Ich habe September 11 erlebt, ich habe Lehman erlebt, ich habe Covid erlebt. Also insofern habe ich gar keine Lust mehr, mir irgendwie Sorgen zu machen, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja.
Das ist schön zu hören. Kommen wir mal zu diesem Franchise-System nochmal. Wenn ich das richtig gesehen habe, bislang war ja die Marriott-Gruppe ein ganz wichtiger Partner. Jetzt sind Hyatt und Hilton noch dazugekommen. War das jetzt eine bewusste Diversifizierung oder haben ja vor allen Dingen Opportunitäten eine Rolle gespielt.
Ja, das muss ich ein bisschen ausführen, wenn ich darf. Also wir haben natürlich angefangen mit Starwood und Starwood wurde dann wiederum von Marriott gekauft, sodass wir dann sozusagen über Nacht in der Marriott-Welt ohne unser Zutun, das eigentlich jetzt auch völlig wertfrei, aufgewacht sind. Und wir sehen natürlich immer für uns, dass wir das, wie wir dann von einer sogenannten Fair-Market-Share-Perspektive betrachten. Also grundsätzlich gucken wir immer, was glauben wir denn, welche Marke ist an welchem Standort noch unterrepräsentiert. Also wenn ich das mal am Beispiel Hamburg erläutern darf, als wir damals das Le Méridien in Hamburg übernommen haben, das war das einzige Starwood-Hotel damals in Hamburg. Also alles, was über die Starwood-Systeme weltweit für Hamburg angefragt wurde, ging letztendlich in dieses Hotel. Ja, das war natürlich eine fantastische Situation. So, und dann sind wir über Nacht in der Marriott-Welt aufgewacht und heute sind wir eben Teil eines Wettbewerbs mit einem Westin Hamburg, mit einem Marriott Hamburg, mit einem Renaissance Hamburg, mit einem Atlantic als Teil der Autograph Collection, als das Tortue Design Hotel, jetzt auch das Louis C. Jacob als Autograph Collection. Das sind alles, der Laie, sehen Sie es mir bitte nach, versteht ja gar nicht mehr. All diese großen Hotelkonzerte haben mittlerweile 30 bis 40 Marken und er weiß gar nicht mehr, was gehört eigentlich wo dazu. Aus unserer Sicht ist es eben so, dass wir vorher Starwood alleine da waren. Jetzt sind wir in dem Marriott-Karpfenteich, wenn ich das mal so sagen darf, angekommen und nicht mehr der goldene Choreografen. Und mittlerweile wird dann eben der Marriott-Kuchen immer größer, aber unser Stück vom Kuchen, wenn ich das mal so erläutern darf, immer kleiner. Und das war eben genau, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Projekt mit Hilton in Hamburg, sprich das Konrad als Luxusmarke, benannt nach dem Firmengründer Konrad Hilton in Hamburg, das ehemalige Park Hyatt, was wir übernommen haben, weil eben Hilton nur bislang ein Hampton bei Hilton hat, also ganz klassisch im Budgetbereich angesiedelt, sodass wir gesagt haben, guck mal hier, Hilton ist komplett unterrepräsentiert. Deswegen machen wir das jetzt mal mit Hilton. Da war natürlich Marriott auf der anderen Seite not amused, wenn ich das mal so sage. Und in Wien war die Situation ja so, Herr Müller, dass Hyatt ja selber mit Signa, also mit Benko, 50% an der Immobilie beteiligt war, also selber investiert war. Und natürlich immer so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge für Hyatt. Auf der anderen Seite wollten die natürlich in der Insolvenz ihr Geld zurück. Auf der anderen Seite wollten sie natürlich auch das Hotel unter der Marke oder als Hyatt Hotel nicht verlieren. So, insofern mussten wir dort gemeinsam mit der Deka, mit der wir das ja erworben haben, ist unser drittes Hotel mit der Deka, ein Konstrukt schaffen und konstruieren, wo auf der anderen Seite die Deka eben das Hotel gekauft hat, sprich die Mittelzuflüsse dann an Hyatt geflogen sind und wir wiederum einen langfristigen Franchise-Vertrag mit Hyatt abgeschlossen haben, um das Hotel dann eben langfristig auch für Hyatt zu sichern. So, dann haben wir aber auch die Brücke gebaut. Das heißt, hier hätten wir auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, ganz offen gesprochen, mit einem anderen Brand zu agieren, weil das hätte Hyatt ja nie zugelassen. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich total froh, dass wir eben über diese Schiene jetzt auch mal die Möglichkeit haben, mit Hyatt zusammenzuarbeiten, was wir natürlich auch für uns, für andere Projekte einen ganz tollen Partner sehen.
Okay. Sie haben Wien schon erwähnt und da kommen wir eigentlich zu einem der, zumindest für Investoren sicherlich aktuell spannendsten Themen bei MAP. Sie wollen ein oder Sie bauen gerade eine eigene Hotelmarke auf namens Moons mit 3O. Und das Ganze hat in Wien angefangen. Jetzt haben Sie ein Projekt in Frankfurt in der Pipeline. Erklären Sie uns doch mal, warum braucht es überhaupt eine eigene Marke?
Ja, also erstmal haben wir das Moons Hotel in Wien uns angeschaut, wirklich im tiefsten Covid, im November 2021. Und wir haben immer nach etwas gesucht. Franchise ist für uns immer auch eine Kosten-Nutzen-Frage. Ja? Sie müssen ja eben für die Marke auch was bezahlen. Und da, wie ich es eben erläutert habe, am Beispiel Hamburg, bekommen Sie natürlich praktisch über die internationalen Systeme Buchungen. Und deswegen sind wir auch der Meinung, funktioniert Franchise auch nur in gewissen Standorten. Ja, also wo ich einen Standort habe, wo ich kein internationales Geschäft habe oder nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise jetzt in Frankfurt oder in München oder in Wien. Und ich sage jetzt einfach mal, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe treten will, in Kiel, Oldenburg oder Würzburg, da habe ich diese Internationalität nicht. Und da zahle ich viel Geld dann für eine Marke, laufe aber gleichzeitig Gefahr, dass ich nicht so viel Geschäft bekomme, was letztendlich diese Kosten irgendwie rechtfertigt. Und auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit viele Hotelimmobilien gesehen, die wir immer ganz spannend fanden und die wir gerne in unser Portfolio auch integriert haben, aber die sind letztendlich für eine Marke und für ein Franchise-System zu klein. Und dafür fanden wir Moons eben genau richtig, dass wir damit jetzt eine Nische besetzt haben, wo wir uns eben auch jetzt in den letzten Jahren in Wien eine Systemlandschaft selber aufgebaut haben, wo wir sicher und zuversichtlich sind, dass wir diese Hotels auch bespielen können. Und deswegen diese Eigenmarke Moons, mit der wir jetzt unser Wachstum starten, weil wir eben alles aufgebaut haben, settled haben. Und insofern wollen wir diese Marke auch strategisch für uns weiterentwickeln.
Diese Eigenmarke, gibt es denn da auch schon Planungen, was zum Beispiel Umsatzrendite angeht?
Also da sehen wir das noch ambitionierter. Wir sehen beim Moons eine Umsatzrendite von 8-10% stabil.
Okay. Ich hab auch gelesen, dass Sie auch schon durchaus theoretisch drüber nachgedacht haben, dass Moons vielleicht später selbst als Franchise-System funktionieren könnte. Ist das noch aktuell oder?
Ich bin ein sehr bodenständiger Ostwestfale, stimmig. Und insofern tue ich mich immer schwer, mich mit irgendwelchen Sachen aus dem Fenster zu lehnen. Und Sie werden mich auch nie in irgendwelchen Panels sitzen sehen oder hören, wo ich dann sage, wir machen so und so viele Hotels und pro Jahr, das bin ich nicht. Auf der anderen Seite sind wir ganz klar wachstumsorientiert, auch als MAP Hotel AG. Und natürlich ist es unser Ziel, irgendwann auch Moons im Franchise selber zu vergeben. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal zeigen, dass das Modell funktioniert, müssen hart daran arbeiten, müssen unsere Wachstumsstory voranschreiben. Und ich würde mal realistisch sagen, wenn wir über 8-10 Moons Hotel etabliert haben, dann würden wir auch aktiv natürlich darüber nachdenken, diese Marke auch im Franchise zu vergeben. Ziel ist es auf jeden Fall.
Okay. Herr Dr. Frese, herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie heute bei uns waren und uns mal die MAP so ein bisschen auseinandergelegt haben, womit Sie Ihr Geld verdienen. Ich hoffe, wir sehen uns an dieser Stelle dann demnächst mal wieder. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wir haben noch ganz, ganz viele andere Interviews mit Vorständen von deutschen Nebenwerten. Also Sie können den Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts etc. anhören. Würde mich freuen, wenn Sie uns demnächst dann folgen. Bis dahin, mach es gut. Tschüss, Ihr Carsten Müller.